Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Heute mit einem Gast. Aber bevor ich das Interview starte, was ich aufgezeichnet habe mit meinem Gast, will ich euch einmal erzählen, wieso, weshalb, warum ich unbedingt mit ihm sprechen wollte. Es ist Gerald Hüther und ich stelle ihn auch gleich noch vor. Ich schätze seine klare und deutliche Haltung zu so vielen Themen sehr. Und ich wollte irgendwie gerne seine Meinung wissen. Und zwar war das wirklich ein Moment, wo ich mich durchgerungen habe, dass wir uns gegen die Krippe entscheiden. Ich hatte da ziemlich viele äußere Einflüsse oder auch manchmal nur gefühlt, dass wir jetzt wirklich aber endlich mal loslegen müssten. Und ich habe einfach gespürt innerlich, das passt hier nicht, das funktioniert hier nicht. Unsere Tochter fühlt sich da nicht wohl. Ich war da teilweise irgendwie auch ein bisschen schockiert von einigen Sachen, wie die da gelaufen sind. Und irgendwie habe ich mich, glaube ich, nach Absolution gesehnt. Die hatte ich mir allerdings dann auch schon von Nora Imlau mal geholt in einem Vortrag. Auch bescheuert, ne? Ich war mir eigentlich so sicher innerlich, aber irgendwie brauche ich dann manchmal doch nochmal eine Orientierung im Außen, um meine Meinung zu stärken. Gar nicht mal unbedingt, weil ich unbedingt einen Segen brauche oder weil ich unbedingt irgendwie mich beeinflussen lassen möchte von einer anderen Meinung, sondern einfach, um mir, mit mir und meiner Entscheidung nochmal klarer zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann auch sein, dass mir jemand die ganze Zeit sagt, nee, das solltest du anders machen, du machst das ganz falsch. Es würde nicht viel ändern an meiner Meinung wahrscheinlich, wenn die wirklich stark ist. Aber ich prüfe die so, glaube ich, immer nochmal. Und dann habe ich da wirklich auf der Rückfahrt habe ich gedacht, das geht einfach irgendwie nicht, das geht nicht. Ich möchte mich darüber unterhalten. Dann habe ich gedacht, wenn ich die freie Wahl hätte und ich könnte mich darüber unterhalten, mit wem ich möchte, wer wäre das? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das wäre Gerald Hüther. Und dann habe ich gedacht, da frage ich den einfach mal an. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, er hat tatsächlich zugesagt. Das ist wirklich eine große Nummer, ein wahnsinnig bekannter Hirnforscher, der aber eben, das erzähle ich aber auch gleich noch, einfach eine sehr, sehr menschliche und klare, deutliche Haltung hat zu so vielen Themen, vor allem was Bildung angeht und Erziehung. Und ja, er hat zugesagt und dann haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Und hier ist es jetzt. Los geht's. Viel Vergnügen und ja, vielleicht ein paar neue Gedanken, Impulse, vielleicht auch an denen ihr euch stoßen könnt, weil ihr von komplett anderer Meinung seid oder weil es euch triggert. Er ist da einfach sehr klar und sehr deutlich und das mag ich ja immer sowas. Das finde ich gut. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Sehnsucht Mama Gerald Hüther.
Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Frau Hilgruber.
Für den Fall, dass jemand noch nichts von Ihnen gehört haben sollte, soll es ja geben, weiß ich nicht, ob das der Fall ist, möchte ich einmal so ganz kurz Sie vorstellen. Sie können das natürlich gerne ergänzen oder widersprechen. Also Sie sind, so würde ich mal sagen, Deutschlands bekanntester Hirnforscher. Aber der vor allem auch für seine klare Haltung, was so Themen wie Erziehung und Bildung und auch Bindung und so weiter angeht, bekannt ist, weil eben viele psychische Erkrankungen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, beide eben nicht unbedingt neurobiologische Gründe haben, sondern vor allem Beziehungserfahrungen sind, also gerade Mama und Papa, sage ich jetzt einfach mal. Würden Sie so weit mitgehen?
Ja, wir können es uns aber auch einfacher machen, indem wir sagen, dass unser Gehirn, unser menschliches Gehirn ja so formbar und plastisch und so umbaubar ist, dass es durchaus passieren kann, dass man in seinem Leben an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter weiß und dann irgendeine Lösung findet, die dann sozusagen erstmal die Rettung ist aus der Situation.
Ja, also eine Überlebensstrategie. Ne?
Aus allem rausziehen und von gar nichts mehr was wissen wollen oder aber eine verrückte Idee kommt einem dann plötzlich ins Hirn und man läuft mit dem Wahn umher. Oder man fängt an, alles zu kontrollieren und kriegt dann so eine Kontrollwut oder manche wollen ja auch unbedingt Macht über andere ausüben und alles so ein Zeug. Ja. Das sind alles Lösungen, die uns unter Umständen einfallen können, wenn wir in Bedrängnis sind. Und diese Bedrängnis ist immer eine Bedrängnis, die aus Beziehungserfahrungen kommt und meistens etwas damit zu tun hat, dass wir in dem Zusammenleben mit anderen spüren, dass unsere beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden können, die wir so dringend brauchen wie Essen und Trinken. Und das ist zum einen das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wir wollen sozusagen von Geburt an diese Verbundenheit mit anderen Menschen haben. Mag sein, dass das vorgeburtlich dadurch erworben wird, dass man ja auch so eng verbunden ist. Also
Ja.
das war ja sozusagen 9 Monate das Ein und Alles.
Symbiose, ne?
Und dann ist das zweite Grundbedürfnis wahrscheinlich ähnlich abzuleiten. Das ungeborene Kind macht ja ganz viele Erfahrungen schon vorgeburtlich. Da wächst ja ständig was und jeden Tag ist es ein Stück weiter. Und das kann dazu geführt haben, dass dann im Hirn auch Verschaltungen schon gebildet worden sind und dass das Kind dann sozusagen erwartet, dass das da draußen so weitergeht. Das wäre
Ja.
das zweite Grundbedürfnis nach Wachstum, nach Entfaltung.
Ja.
Später nennt man das nach Autonomie und Freiheit. So, und dann, wenn das nun so sehr, wenn man als Kind in so eine Erfahrung kommt, in Beziehungen, meistens mit den Eltern, aber das können auch Geschwister sein, andere, später auch Lehrer und Erzieher und sowas, dann werden diese Grundbedürfnisse beide verletzt, wenn ich mich wie ein Objekt von jemand behandelt fühle.
Ja.
Ob der das dann wirklich will oder nicht, ist auch ziemlich egal. Es ist ja mein Empfinden. Ich habe das Empfinden, dass er an mir herummacht und deshalb, so wie ich bin, mich
Bin ich
nicht
nicht
mag.
richtig?
Er
Genau.
hätte mich gerne anders.
Ja.
Und er hätte auch gern, dass, wenn ich was gemacht habe und er das nicht so toll findet, also was gebaut oder gebastelt oder geschrieben oder was auch immer von mir gegeben habe und der andere findet das dann nicht so toll, dann habe ich das Gefühl, dass ich sozusagen mit dem, was ich so kann, an eigenen Gestaltungsmöglichkeiten abgelehnt werde. Und
Ja.
dass ich dann, und was soll man da für Lösungen finden? Das gibt keine Lösung. Die eine Lösung heißt, kommen auch viele Kinder drauf, dass sie einfach gar nichts mehr gestalten wollen. Und dann hören
Ja.
sie auf, mit dem Stift zu malen, hören auf, irgendwas zu bauen, setzen sich dann vor so ein Gerät, die werden ja inzwischen auch angeboten, auch schon bei den ganz Kleinen, und dann drückt halt auf irgendwelche Tasten, da kommt irgendwas raus, dann braucht man nichts mehr zu gestalten.
Ja, und es geht halt extrem auf den Selbstwert, ne, auf Selbstwertgefühl.
Ja, das muss ja gestärkt werden. Also das heißt, das Kind hat am Anfang sonderbarerweise das Gefühl, dass es wirklich so, wie es ist, völlig richtig ist. Und dass es auch so, wie es ist, geliebt wird und angenommen wird und dass alle sich darum kümmern, dass es ihm gut geht. So,
Ja.
das ist, also noch mehr Selbstwert geht gar nicht.
Ja.
Und dann wird dieser Selbstwert gebrochen. Also indem es merkt, dass es so, wie es ist, doch nicht so ganz angenommen wird und dass es doch irgendwie lieber anders sein sollte und dass da doch die alle keine Zeit haben und umherrasen und ständig was an ihm rummachen. Und dann kann man daran zweifeln, dass man etwas wert ist.
Ja, wie kriegt man
Und
das
dann
als
muss man
Eltern?
anschließend kommen, und dann eigentlich fängt es erst wieder an, dann baut man einen verloren gegangenen Selbstwert wieder auf.
Ja. Ist das vermeidbar oder ist das gar nicht vermeidbar?
Nein, ich glaube, dass das notwendig ist.
Okay.
Also also die Welt ist kein Ponyhof und es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Eltern, die da glauben, sie könnten ihr Kind vor den Unbillen des Alltags und des Zusammenlebens mit lauter Idioten schützen, dann wird das nichts.
Ja.
So, das heißt, man irgendwie kommt das Kind raus und deshalb muss man dem Kind helfen, diese Probleme, die es dann gibt, auch auf eine spielerische Weise vorher schon irgendwie nach Lösungen zu suchen, wie man das macht. Also,
Ja.
und das ist so komisch, das jetzt klingt, aber da ist die Schule und auch der Kindergarten ist ein toller Ort.
Ja.
So viele Eltern versuchen, ihre Kinder dann vor der Schule zu schützen. Und nun sage ich immer, das ist doch großartig, schick doch dein Kind dahin und sag ihm, es soll mal gucken, es kriegt nie wieder so eine gute Gelegenheit zu sehen, was es für verrückte andere Kinder gibt, wie bekloppt die sind und was auch es für Erwachsene gibt in Form von Lehrern, die auch nicht wissen, was sie da machen sollen.
Oh
Dann
Gott,
guckst du
ja.
dir das Ganze dort an und kommst dann nach Hause und wir unterhalten uns drüber und dann freue ich mich, wenn du mir viel zu erzählen hast.
Ja.
So, das ist, ja, die Schule ist ein Ort, wo man spielerisch lernen kann, mit fragwürdigen Verhaltensweisen anderer Menschen umzugehen.
Ja, für die
Sowohl der
Schule.
anderen Mitschüler
Ja.
wie auch der Erwachsenen.
Ja.
Und zwar ohne, dass es gleich lebensgefährlich wird. Also
Ja.
später kann man es kann sein, dass man dann gleich ein Messer zwischen die Rippen gerammt bekommt, wie
Ja,
man jetzt
ja.
gelegentlich auch erlebt.
Ja, leider, ja. Bei der Schule, da kann ich mir das auch total gut vorstellen. Beim Kindergarten finde ich das total schwierig, weil, oder Krippe vor allem, wenn die Kinder noch so ganz klein sind, also wenn sie gar nichts erzählen können im schlimmsten Falle, wenn sie vielleicht noch nicht mal richtig laufen oder auch nicht sprechen können. Und meine, eigentlich ist so meine ganz zentrale Frage an mich selbst, an Sie überhaupt, an alle, wie schützen oder schubsen und in welchem Maße? Wie viel schubsen muss ich? Wie viel schubsen ist vielleicht sogar notwendig und gesund? Und wie viel schützen ist gesund? Weil ich teilweise das Gefühl habe und das auch immer mehr höre, teilweise auch aus Studien, dass so also eine Krippe, eine Kita, ein Kindergarten gar nicht mehr, also nicht wirklich ein sicherer Ort ist, sondern wirklich, also sie haben da auch mal sehr klare Worte zu gefunden, was das Thema Anpassung angeht. Und das finde ich ganz schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Also für alle zusammen kann man nur individuell gucken, glaube ich.
Ja, und Eltern haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und der Lösungen, die sie damals gefunden haben, alle auf ihre Weise ganz besondere Verwicklungen im Hirn. Und haben deshalb auch bestimmte Vorstellungen, worauf es ankommt. Und die einen wollen ihr Kind vor diesem beschützen, die anderen vor jenem, die dritten wollen, dass es also Karriere macht und dass es also toll durchkommt. Und so hat da haben da Eltern alle was Unterschiedliches im Sinn. Und das gab mal eine Zeit, da hatten die Eltern nicht so einen großen Einfluss auf das, was in den vorschulischen Einrichtungen passierte. Da lag das ausschließlich in der Hand der Verantwortung der dortigen Fachkräfte. Und inzwischen hat sich das ganze Bild gewandelt, wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft auch, dass diese Fachkräfte zu Dienstleistern geworden sind in der Betrachtungsweise der Eltern. Gehen die in den Kindergarten und sehen in der Kindergärtnerin, dort früher hieß die jedenfalls noch so, nicht eine Person, die sich da auf ihre Weise mit ihren beschränkten Fähigkeiten Mühe gibt, die ganzen Pflänzchen da so zu begleiten, dass die einigermaßen wachsen können, sondern jetzt geht die dahin, gehen die Eltern dahin und nehmen die dortige, die heißt jetzt ja Kindertagespflegerin oder wie auch immer, also möglichst auch noch akademisch gebildet und verlangen jetzt von der, dass die einen ordentlichen Job macht. Gefälligst Frühförderung, all das, was notwendig ist, dafür sorgt, dass das Kind die notwendigen Dinge fürs Leben alle lernt. Und wenn die das nicht fertig bringt oder das nicht klappt, dann gehen sie hin und machen Druck. So, das ist eine völlig andere Situation. Und die wird sich nicht überwinden lassen mit irgendwelchen gesetzlichen Regelungen. Das wird ja immer verrückter. Dann kriegt man sozusagen die Möglichkeit, sich zu beschweren. Und die Erzieherinnen geraten unter immer mehr Druck und die Eltern nutzen immer mehr Möglichkeiten. Kürzlich habe ich mal aus Wien gehört, da ist ein kleines Mädchen die haben dort so eine dort nennen sie das noch Kindergarten. Sie haben so einen Hof. Und da gab es einen Baum, der war so schräg gewachsen und da sind die Kinder alle drauf rumgeklettert. Und dann ist natürlich irgendwann mal so ein Mädchen runtergeflogen, hat sich ein Bein gebrochen und der Vater ist Rechtsanwalt und am nächsten Tag war der Baum abgesägt. So, das heißt, da hat einer seine Interessen durchgesetzt auf Kosten aller anderen, denn dieser Baum wäre ja für alle, auch für seine eigene Tochter, eine gute Gelegenheit gewesen, um zu lernen, wie man sich auf schlüpfrigen und schwierigen Gelände bewegt. Das haben die ja auch die ganze Zeit gemacht und da haben viele sicherlich auch gelernt, wie man so auf Bäume geht. Dass es dann auch mal zu einem Unfall kommen kann, das ist eben so. Da muss man nicht gleich den Baum absägen. Aber die heutige Einstellung ist, der muss jetzt weg, weil der hat hat meinem Kind geschadet. So. Wenn
Also im
man das
Grunde.
vermeiden will, dann habe ich ja lange auch überlegt, wie man das kann man nicht mit neurobiologischen Erklärungen kann man das nicht vermeiden. Aber man kann es mit einem Hinweis vielleicht, kann man Eltern dazu bringen, dass sie über das, was sie tun, nachdenken. Nebenbei gesagt, auch Erzieherinnen können darüber nachdenken. Und das heißt, der Hinweis heißt, was du bräuchtest, ist ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des Kindes. So, und da kann man, und das sagen die auch alle, ja, das hätten sie. Auch sogar dieser Rechtsanwalt, der den Baum hat absägen lassen, wird das sagen.
Ja, aus
Und
seiner
jetzt
Sicht.
merkt man jetzt, aha, jetzt kann man sich unterhalten. Bedingungslos kann man ihn fragen, was er damit meint. Das wird noch gehen. Bei Interesse wird es schon interessanter, weil dann weiß ich, kann ich ihn fragen, hast du ein Interesse an dem Kind? Ja, hat er natürlich. So, aber dann heißt die Frage ja nicht, hast du ein Interesse an dem Kind, sondern dein bedingungsloses Interesse, wenn das verpufft und bei dem Kind gar nicht ankommt und das Kind gar nicht merkt, wie sehr und wie groß dein Interesse an seinem Fortkommen ist, dann ist es umsonst. Dann kannst du, dann hast du sozusagen zwar was, aber das bringst du nicht rüber. Und deshalb frage ich dann häufig, wie sieht es denn aus, wollen wir das Kind fragen? Und dann stellt sich plötzlich raus, das hätten sie nicht so gern. Weil sie wissen, sie haben ein Interesse, aber sie wissen auch, dass das Kind nicht, wahrscheinlich nicht so ganz genau sich sicher ist, ob sie das auch wirklich, ob das dort ankommt.
Okay.
Und dann kommen wir zu dem Baum und der da abgesägt wird. Was heißt denn Entfaltung? Es ist doch keine Entfaltung, wenn ich alles wegräume, wo die mal runterfallen können.
Nein.
Im Gegenteil, es wäre ja sogar für die Entfaltung. Die Entfaltung heißt ja, ich begleite das Kind so, dass es ganz viele Gelegenheiten bekommt, sich das anzueignen und Lösungen für alle möglichen Situationen zu finden, die es im Leben so geben kann. Und wenn ich da das Kind gut in diesem Entfaltungsprozess begleiten will, muss ich ihm förmlich so viele Probleme wie möglich bereiten und nicht so viele Steine wie möglich aus dem Weg räumen. Und an der Stelle drehen die meisten Eltern durch. Auch dieser Rechtsanwalt wird dann durchdrehen, weil der wird sagen, das ist doch aber... Und dann kann ich sagen, nein, das ist keine Entfaltung, wenn das Kind nicht mehr auf den Baum klettern kann und alle anderen auch nicht.
Ja, Sinn und Zweck.
Der Erkel kommt in ein Dilemma und dann weiß ich, der will jetzt nicht mehr weiter mit mir reden.
Okay.
Der verlässt das Schlachtfeld.
Ja. Ich gehe da total mit, weil es ist ja auch klar, ich möchte ja irgendwie mein Kind so ins Leben begleiten, dass es auch alleine gut klarkommt und ich kann nicht jederzeit jeden Baum absägen oder jeden Chef feuern lassen, der mein Kind nicht einstellt oder was auch immer. Irgendwann bin ich nicht mehr da. Mein Kind sollte irgendwann alleine klarkommen können. Ich frage mich nur, ab wann tut es einer Kinderseele so sehr weh, dass es eben wirklich schadet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Man hört das leider ja immer wieder und liest das, dass in Krippen und in Kindergärten, ich sage das übrigens immer noch, dass da Kinder entweder vielleicht sogar gewaltvoll behandelt werden und ja, oder was im Grunde auch eine Form der Gewalt ist, ignoriert werden, nicht getröstet werden, allein gelassen werden mit ihrem Trennungsschmerz und mit der Sehnsucht nach Mama und Papa. Und da sind ja teilweise Eltern, ich sag mal, von 8 bis 16 Uhr manchmal gar nicht mit dabei. Das heißt, das, was da alles passiert, hätte ich die Sorge, kann ich gar nicht richtig einordnen und auffangen und begleiten in den letzten 3, 4 Stunden des Tages, in denen ich mein Kind dann noch sehe. Wissen Sie, wie ich meine?
Das weiß ich, wie Sie das meinen, aber dann heißt doch die allererste Frage, warum bringen Sie das Kind dorthin?
Genau.
Man kann ja nicht alles haben, hat mein Vater schon gesagt.
Ja.
Also ich kann ja nicht gleichzeitig... liebevoll mit meinem Kind umgehen und ihm alle Möglichkeiten da bieten, die ich gerne möchte. Und auf der anderen Seite auch noch Geld verdienen und den ganzen Tag nicht da sein, weil ich arbeiten will. Dann hat man da zwei unterschiedliche Interessen und dann heißt die Frage, wer gewinnt jetzt? Also, und das ist manchmal schwieriger, als man denkt, weil es natürlich eine innere Stimme gibt, die hören Sie als Mutter. Manchmal auch der Vater, wenn der das Kind dahin bringt mit 2 Jahren in irgendeine Krippe, dann wird das auch liebevoll eingewöhnt und es wird auch, man tut, was man kann. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man dann doch los muss und dann hört man hinter der Tür das Geschrei. Das Kind weint, dann gibt es so einen Stich im Herzen und so eine innere Stimme sagt einem, mach das nicht. So, und dann sagt man sich, nein, ich habe jetzt lange genug eingewöhnt. Das sind kompetente Fachkräfte, denen ich das Kind jetzt übergeben habe. Und ich muss arbeiten und jetzt ist die Zeit vorbei. Ponyhof hört jetzt auf und jetzt gehe ich arbeiten. So, und dann setzen sie sich über ihre innere Stimme hinweg. Da kann man sagen, das macht doch nichts. Das ist aber ein bisschen schwierig, wenn man das einfach so sagt, weil diese innere Stimme ja ein inneres Wissen repräsentiert. Die kommt ja nicht irgendwo sonst woher, sondern die repräsentiert ein inneres Wissen und bringt das zum Ausdruck. Und das ist sozusagen, das ist wertvoller, dieses innere Wissen, als alles, was man irgendwo mal auswendig gelernt hat. Und wenn man jetzt dieses innere Rufen sozusagen unterdrückt und sagt, du hast jetzt mal den Mund zu halten und so, dann wächst das Tuch im Hirn. Also dann hört die irgendwann auf, dann ruft niemand mehr.
Okay, oh Gott,
Und
wie
dann
schrecklich.
hat man das Wichtigste und Schönste, was man in sich hat, nämlich diese innere Stimme. Wir bleiben jetzt mal bei, manche sagen auch, ich habe auf mein Herz gehört oder so. Das ist
Intuition,
auch
was
das
auch immer.
Gleiche, wie man das nennt. Oder die Psychologen nennen das authentisches Selbst. Wurscht. Also wenn man das erst mal lange genug unterdrückt hat, ist das nicht mehr abrufbar. Da kommt da nichts mehr.
Kann man
Das
das
ist ja,
wieder
man muss ja
aktivieren?
irgendwie erklären, wie Leute in Auschwitz in der Lage waren, das Gas in diese Gaskammern zu legen. Da würde man ja sagen, warum hat denn der keine innere Stimme in denen gerufen und hat gesagt, hör auf, das kannst du nicht machen. Nein, die haben es reingeworfen, weil sie ihre innere Stimme so tapfer und so lange unterdrückt haben, bis sie zu allem bereit gewesen wären, um nur das Wohlgefallen ihrer Vorgesetzten zu finden.
Oh, ist das ekelhaft und schrecklich, ne?
So, da merkt man die Schrecklichkeit und was dabei rauskommt, wenn man auf diese innere Stimme nicht hört oder sie gar unterdrückt, ist, man mag sich selber nicht mehr.
Ja.
Und das ist die Krankheit unserer Zeit, wenn ich das mal
Ja,
so
ja.
etwas furchtbar sagen darf, dass es
Nein,
viele
ist.
Menschen gibt, die ihre innere Stimme so lange verleugnet, unterdrückt und nicht gehört haben, dass sie sich am Ende selber nicht leiten können. Und so laufen sie auch rum.
Und
Und
das
so
ist ja.
kann man keine Kinder erziehen. Das ist,
Nee.
wenn man sich selber nicht mag, mag man im Grunde genommen auch das Kind nicht. Man mag auch seinen Partner nicht, man mag auch die Nachbarn nicht. Und dann wird das alles nur noch auf einer rechtlichen Ebene abgewickelt. Ehevertrag mit dem Nachbarn, ein Rechtsstreit, wie weit die Äste über den Zaun hängen dürfen und all so ein Scheiß.
Ja. Und es ist ja aber auf beiden Seiten. Also, ne, die Mutter oder der Vater auf der einen Seite, die sagt, das geht nicht, ich hole mein Kind da jetzt raus, das bleibt jetzt heute bei mir, fertig. Und wenn man das eben nicht macht und die innere Stimme abkappt, sage ich mal, passiert ja auf der anderen Seite der Tür das Gleiche. Das Kind erfährt ja genau das Gleiche. Es ruft und ruft und ruft und es kommt niemand und erfährt dann
Ja,
irgendwann, ob.
das ist klar. Ich bin jetzt nur erstmal bei den Eltern, weil die
Ja.
könnten es ändern. Das Kind kann nichts machen.
Nee, es ist
Und
so
das Kind
ausgeliefert, ja.
wird dann sozusagen sich auch innerlich abkapseln. Das muss ja diesen Schmerz irgendwie loswerden.
Ja.
Und eine häufige Reaktion, die man dann sieht, ist, dass es sich aggressiv nach außen wendet.
Ja.
Und dann plötzlich nach einem halben Tag beißt es ein anderes Kind. Man weiß gar nicht warum, aber es ist noch nicht fertig mit seinem Schmerz.
Natürlich,
Dann kommen
natürlich.
häufig so richtig diese primitiven oder archaischen Notfallreaktionen. Ne?
Ja.
Angreifen, abhauen, ohnmächtig stellen,
Ja.
totstellen. Das ist dann die Lösung, die das Kind findet. Das muss man sich dabei auch noch überlegen. Aber also ich finde immer, dass es leichter ist, erstmal die Eltern daran zu erinnern, dass sie sich selbst verletzen, weil dass sie spüren, dass das ihrem Kind nicht gut tut, tun sie ja sowieso nicht. Das würden sie erst dann spüren, wenn sie sich selbst wieder im Spiegel anschauen könnten und sehen könnten, dass sie aufrichtig mit sich selbst umgegangen sind.
Ja, mir tut das gerade total gut, das zu hören, weil ich habe halt eben so gehandelt, ne? Also ich hatte wirklich dieses dringende Bedürfnis, mich mit Ihnen zu unterhalten, nachdem ich mich halt gegen die Krippe entschieden habe, weil ich da war und es kam noch nicht mal zu einer Trennungssituation, weil mein Kind gar nicht weg wollte von mir, nicht einen Millimeter. Und ich aber die anderen Kinder auch gesehen habe, wie es denen da ging, ne? Und da waren dann wirklich so Sachen wie verzweifelt vor die Tür rennen oder sich wirklich verkriechen und ja, totstellen, haben sie jetzt gerade gesagt. Und ich dann halt gesagt habe, das mache ich hier nicht, das geht nicht, das geht einfach nicht. Ich aber im Außen teilweise auf Verständnis gestoßen bin, aber teilweise auch so dieses, ja, ich merke das dann, dass ich als Mutter häufig sowas höre wie, meine Güte, du verwöhnst sie, aber auch da muss sie jetzt einfach mal durch. Das ist halt der Ernst des Lebens, der geht dann jetzt los, Bumsfallerei, da muss sie jetzt durch. Und ich denke immer, wieso eigentlich? Also warum muss da ein Kind durch? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe natürlich die Not der Eltern, die sagen, ich muss irgendwie Geld verdienen, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber das, nee, das will mir nicht in den Kopf, dass ein Kind da durch muss.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir immer nur rechts oder links denken können,
Ja.
schwarz oder weiß.
Ja.
Und im Grunde genommen könnte ich Ihnen jetzt sagen, das ist doch auch nicht so gut, wenn Sie Ihr Kind in einer Situation, wo es eigentlich auch mal mit einem richtigen Problem konfrontiert ist, einfach rausziehen. Und das wäre doch irgendwie dann, wenn Sie dürfen das tun, natürlich, weil das haben wir eben gesagt, man muss ja auf sein Herz hören, aber man darf das nur tun, wenn man gleichzeitig eine andere Lösung weiß und dem Kind anbieten kann, wie es in Kontakt mit anderen Kindern kommt.
Ja.
So, das heißt, das Kind rauszuziehen und es dann an ihre Mutterbrust zu hängen, hilft dem Kind gar nichts.
Okay.
Dann könnten Sie eher noch drei andere Kinder und Mütter einladen, dass nachmittags bei Ihnen dann ein kleiner Nachmittag stattfindet, sodass dass Ihr Kind auch den Kontakt mit den anderen in einem gesicherten Raum
Ja.
findet. So
Ja.
ungefähr. Und dann wird es auch merken, wie schön das ist, mit anderen zusammen zu spielen. Vielleicht sind die anderen auch in dieser Einrichtung. Und dann wird sich's wahrscheinlich freuen, wenn es da wieder hin kann. Also das heißt, es hängt auch sehr davon ab, wie sehr wir dem Kind die Türen in die Welt öffnen. Und ich kann verstehen, dass oft Eltern Angst haben und auch so ein ungutes Gefühl haben. Das dürfen sie auch haben, das ist auch richtig. Das ist ja Ausdruck, dass in ihnen etwas sagt. Das ist so nicht in Ordnung. Aber die Lösung kann nicht darin bestehen, dass man das Kind da rausnimmt, sondern die
Ja.
Lösung müsste heißen, wie mache ich es denn anders?
Ja. Und also Sie sagen auf jeden Fall, Kinder brauchen andere Kinder und gleichaltrige Kinder.
Das sieht man ja, wenn Kinder in Großfamilien groß werden. Die sind in jeder Hinsicht kompetenter, was nicht nur die Fähigkeiten und Fertigkeiten betrifft, sondern auch die Art, wie sie sich mit anderen auseinandersetzen und wie sie ihre Interessen verteidigen. Also das ist offenbar eine sehr entscheidende Voraussetzung dafür, dass man die für die Bewältigung des eigenen Lebens erforderlichen Kompetenzen wohl nur in Gemeinschaften erwerben kann, allerdings eher in Gemeinschaften, die altersgemischt sind.
All das gemischt, okay.
Ja, weil da in einer altersgemischten Gruppe ist es so, dass die Kleineren immer von den Älteren lernen. Das heißt, da sind sie auch als Erzieher oder als Mutter oder Vater total entlastet, weil die lernen alles von den anderen. Und was der ganz große Vorteil ist in altersgemischten Gruppen, Kindergruppen, ist der Wettbewerb weg. Es gibt keinen Wettbewerb. Das macht keinen Sinn, dass der 10-Jährige dem 5-Jährigen unbedingt beweisen will, dass er aber irgendwas besser kann.
Oh,
Das
herrlich,
ist für
ja.
den 10-Jährigen lächerlich. Also, da kommt er sich ganz blöd vor, wenn er dem 5-Jährigen zeigt, wie hoch er schon springen kann oder sowas.
Ja.
Und der 5-Jährige, den interessiert das überhaupt nicht, wie hoch der springt. Und damit haben sie den Wettbewerb weg. Und wenn man das jetzt mal noch ein bisschen allgemeiner formuliert, heißt das, solange wir Kinder in altershomogenen Gruppen aufziehen, in den Schulen und Einrichtungen, solange züchten wir, machen wir diese Gruppen und diese Art der Einrichtung zu einer Brutstätte für den Wettbewerb.
Ja.
Dort lernen die Kinder Wettbewerb, nicht zu Hause unbedingt, also
Ja.
manchmal auch, aber im Großen und Ganzen ist der Wettbewerb dadurch bedingt, dass die mit lauter Gleichartigen zusammen sind. Und wenn sie sich selbst spüren wollen in ihrer Eigenmächtigkeit, in ihren Gestaltungsmöglichkeiten, dann müssen die gegen andere arbeiten. Und der eine hat gerade die Bauklötze und dann will der auch mal was bauen und dann muss er dem die wegnehmen. Und wenn die altersgemischt wären, da hätte der eine die Bauklötze und der andere hätte schon irgendwie so ein elektronisches Dings, wo er da Drähte zusammenlötet und mit einer Taschenlampenbatterie eine Birne zum Leuchten bringt. Das ist für den Kleinen noch viel zu kompliziert.
Ja, das finde ich extrem
Löst
spannend,
sich das
weil
auf? Da gibt es keinen Wettbewerb mehr, sondern nur noch Lernen voneinander. So, und wir
ja.
kriegen das aber in unseren Schulen nicht hin. Auch in den Kindergärten kriegen wir es nicht hin, weil deren Aufgabe ist nicht Bildung. Das muss man einfach mal in dieser Deutlichkeit sagen. Deren Aufgabe besteht in Aufbewahrung. Und dann natürlich versuchen, denen das beizubringen, was sie unbedingt brauchen, damit sie im Leben vorwärts kommen. Und dann Selektion. Auswählen, wer sich sozusagen für die höheren Ämter in diesem Land eignet. Und damit haben sie in dieser Selektion haben sie schon auch wieder deutlich gemacht, dass es ohne Wettbewerb gar nicht dorthin geht. Da müssen sie ja welche rausschmeißen, die es Anführungszeichen nicht bringen, die Kriterien nicht erfüllen. Und da sind die Kriterien ja sehr eng. Das geht ja im Wesentlichen nur um kognitive Fähigkeiten. Was habe ich für wunderbare Kinder gesehen, die also einfach keine Lust hatten, irgendeine Fremdsprache zu lernen, weil sie gar nicht wussten, wozu, aber die haben mit ihren Händen handwerkliche und feinmotorische Fähigkeiten gehabt und konnten malen, waren musisch und sonst was. Also alles Mögliche, großartig, aber haben in der Schule nicht performt. Die werden sozusagen an den Rand gestellt. Und wenn sie dann auch noch aufmüpfig werden oder so sich in der Schule verhalten, dass das irgendwie die Erwachsenen beim Unterricht stört, dann werden sie auch noch für krank erklärt und kriegen irgendwelche Pillen.
Ja, also grausam. Das, also sie
Ja,
stellen ja zu
das
Recht,
lassen wir alle zu. Wir sind die Erwachsenen.
ja.
Also ich schon ein bisschen älter, aber gibt so viele Eltern, die einfach denken, das sei alles so in Ordnung. Und
Ja.
die sich auch einlullen lassen und die nicht auf diese innere Stimme hören. Vielleicht haben sie es auch nicht. Ich habe auch mit Eltern gesprochen, die haben gesagt, ohne Druck geht doch gar nichts. Die brauchen doch Leistungsdruck. Wie will man denn ohne Wettbewerb geht es doch nicht vorwärts? Das ist eine Ideologie, die haben die so fest im Kopf, leider die Mehrheit der Bevölkerung. Und deshalb
Ja.
kann auch die Politik, selbst wenn wir jetzt einen Politiker hätten, der sagt, wir wollen das alles anders machen,
Ja.
wir schaffen die Klassen, die altershomogenen Klassen ab, wir schaffen den Lehrplan ab, wir schaffen diese Selektion ab, diese ganzen ständigen Ex-Prüfungen und was noch und den Lerndruck. Wenn der das wirklich sagen würde und öffentlich bekannt machen würde, der wäre in einer Woche wäre der erledigt. Da
Ja,
würde
das.
ein Sturm der Entrüstung durch die Medien gehen und die Medien machen den Sturm der Entrüstung deshalb, weil sie wissen, die Mehrheit der Bevölkerung folgt ihnen. Oder die rufen ja eigentlich nur in den Medien das, was die Mehrheit der Bevölkerung will, weil sich dann auch dieses entsprechende Blatt oder das, was immer das ist, am besten auch verkaufen lässt.
Also das heißt, wie wird denn eine Welt aussehen? Weil ich hab gar nichts mit Wettbewerb an der Hacken. Ich mag das überhaupt nicht. Mich hat das noch nie interessiert. Und jetzt frage ich, während wir uns unterhalten, habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass ich einen so weit älteren Bruder habe, fast 7 Jahre. Der
Das ist absolut, ja.
ist nicht mit mir in den Wettbewerb gegangen, gar nicht. Ich musste
Macht
das.
doch keinen Sinn mehr.
Nee, genau. Und das wahrscheinlich liegt es daran, dass ich da so überhaupt nicht mit groß über mich interessiert bin. Ich finde das unangenehm, so ein Wettbewerb. Und ich habe aber immer gedacht, das ist komisch von mir, so, weil die andere Welt, also die Welt tickt ja eigentlich ein bisschen anders. Wie wird eine Welt aussehen ohne Wettbewerb? Friedlicher, ruhiger, harmonischer?
Na sicher. Der Wettbewerb ist eine Form wie in der Biologie die am besten angepasstesten Formen den höchsten Reproduktionserfolg haben. Also sich am stärksten vermehren können. Das läuft dann natürlich über Wettbewerb und der Wettbewerb ist aber in der Biologie sehr klar reglementiert. Da gibt es so einen Balztanz und dann sucht das Weibchen sich den aus, den Auerhahn aus, der am besten da rumspringen kann und dann ist die Sache vorbei und den Rest des Jahres verbringen die relativ friedlich miteinander. Das heißt, der Wettbewerb steht im Dienst des reproduktiven Prozesses und Auswahlverfahren und das ist ja auch nicht so verkehrt. Das hat ja auch zu wunderbaren Blüten geführt. Schauen Sie, wie viele Merkmale vor allen Dingen von den Männchen entwickelt und herausgebildet worden sind. Diese irrsinnigen Geweihe von den Hirschen oder diese Schwänze von den Pfauen, die können gar nicht mehr fliegen oder durch den Wald laufen mit diesen Riesendingern da. Und das, und aber die weiblichen Tiere dieser betreffenden Arten hatten eine Präferenz für solche Männer, die einen besonders großen Schwanz hatten oder ein besonders großes Geweih. Das ist übrigens bis heute noch so. Frauen weltweit bevorzugen Männer, die nach einem Kriterium, das heißt Social Status, also da wollen Frauen lieber, zumindest nicht unbedingt im Beischlaf, aber die Aufzucht der Kinder und die Familiengründung mit jemandem machen, der es zu was gebracht hat. So, und jetzt muss man sich das nur mal überlegen, mit diesem Kriterium, wenn die überall auf der Welt so ein bisschen im Hintergrund das im Kopf haben, dass der ja dann die Familie ernähren soll, dass er sie ein bisschen beschützen soll und dass es nicht der letzte Idiot sein soll, zwingen die Männer in einen Wettbewerb. Wie die Auerhähne. Und jeder muss sehen, dass er möglichst hochkommt in der Gesellschaft. Und wie kommt er hoch, indem er die Ellenbogen rausfährt und den anderen sozusagen mit Überlegenheit begegnet? Das heißt, die Zuchtwahl der Frauen führt dazu, dass ein Merkmal ausgebildet wird, das heißt Durchsetzungsvermögen, auch auf Kosten anderer.
Ich
Nebenbei
finde das
gesagt, nur damit wir jetzt auch noch was Schönes haben, die Männer haben auch so ein bevorzugtes Auswahlkriterium,
ja.
nachdem sie die Frauen aussuchen, und das heißt Physical Attractiveness. Das bedeutet, dass die Männer doch sehr darauf achten, dass da irgendwie die Frau ihren Schönheitsvorstellungen entspricht. Die sind übrigens in Kulturen unterschiedlich, deshalb gibt es solche kulturellen Unterschiede. Und die nehmen diejenigen, die ihren Schönheitsvorstellungen am besten entspricht, und Ergebnis davon, die Frauen konkurrieren um diese Merkmale.
Mhm. Oh, ja, absolut.
Da machen sich noch größere Wimpern dran und die Brüste mal größer oder mal kleiner, je nach Vorliebe, wie es gerade so aussieht. Also das sind schon spannende Dinge, also wenn man da nach Wettbewerb fragt. So, aber die entscheidende Frage hieß ja, was wäre denn, wenn der Wettbewerb weg wäre?
Ja.
Das wäre nicht weiter schlimm, weil es ist ja schön, dass Kinder miteinander sozusagen darum ringen können und sich gegenseitig zeigen können, was sie schon können. Mhm. Also ich habe doch nichts dagegen, dass Kinder 100-Meter-Lauf machen und mal gucken, wer der Erste ist.
Mhm.
Oder beim Fußball mal ein paar Tore schießen und das Spiel gewinnen gegen die andere Mannschaft. Aber ich habe was dagegen, dass sie dafür so sehr bevorzugt werden.
Ja. Ja.
Das ist, der Wettbewerb ist nicht das Schlimme, die Belohnung, die man dafür kriegt, ist
ja. Der, also quasi
ohne
der
Wettbewerb
Wert.
Geht es gar nicht, aber die Belohnung.
Genau,
bei
ja.
den Tieren haben wir es ja besprochen, der Reproduktionserfolg ist die Belohnung. Und bei uns Menschen ist es der Aufstieg.
Ja, der Aufstieg und dann die Identifikation, der Wert. Die Wertvorstellung,
ja,
ne, von sich selbst und von
Bedeutung,
anderen.
Die man dann besitzt. So.
Ja.
Und hat es zu was gebracht, ja.
Ja. Also wie viel Schubsen ist notwendig für ein Kind, damit es gut wachsen und sich entfalten kann, aber nicht der Seele schadet?
Na, es gibt eben inzwischen so viele Experten für alles Mögliche, die alle irgendeinen Bereich im Blick haben. Das ist wie bei der Virus. Epidemie mit Covid.
Ja.
Lauter Experten und jeder hat irgendeine Meinung und manche hört man nicht. Und so ist es auch mit der Kindererziehung. Auch hier ein breites Spektrum an lauter Experten, die alle irgendeinen Aspekt besonders wichtig finden. Und ich glaube, wir machen uns verrückt, wenn wir uns das ständig angucken. Dann haben wir einmal, heißt es, wir brauchen eine bedürfnisorientierte Erziehung und dann brauchen wir wieder so eine und dann wieder eine autoritative und wie das alles heißt. Das ist ja furchtbar. Ich möchte da nicht Eltern sein in diesem ganzen Gewusel. Und es ist auch immer ein bisschen wie eine Ideologie, wie das dann umgesetzt wird. Und da muss man das unbedingt so machen. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, ob es nicht ein Kriterium gibt, was für alle gilt. Was nicht immer jedes Mal alle 3 Jahre umgestoßen wird oder durch ein anderes ersetzt wird. Eins für alle und für immer. Und das ist genau das, was wir bedingungslose Liebe nennen. Und da das ein bisschen schwierig ist, weil die Leute mit dem Begriff Liebe alles Mögliche verbinden und dann schon wieder die ganzen Missverständnisse aufkommen, muss man vielleicht den Begriff der Liebe auch nochmal klarstellen. Und der Liebe ist das bedingungslose Interesse an der Entfaltung des oder der Geliebten. So, Punkt.
Ja.
Das ist der einzige Satz, den ich brauche, um meine Kinder gut großzuziehen.
Ja.
Bedingungslos, egal ob der Kleine jetzt mal gerade eine Macke hat und mir auf den Füßen rumtrampelt oder nicht. Dinge tut, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, bedingungslos, ja, in jedem Falle, und Interesse immer darauf gerichtet, dass das Kind spürt, dass ich es gut mit ihm meine.
Ja.
Nicht, dass ich Interesse an seiner Erziehung habe, da spürt das Kind nur, dass ich das Kind
dass benutze, ich was will.
Aus ihm was zu machen. Nein, das Kind muss spüren, dass ich ein Interesse an dem Kind habe.
Ja.
Und an dem, was aus ihm wird. Und dann Entfaltung, ja, da muss ich mir selber mal ein paar Gedanken machen, was man eigentlich braucht, damit man sich als Kind entfalten kann. Und Bequemlichkeit ist garantiert nicht das Richtige. Mhm. Und Freizeitbeschäftigung ist auch nicht das, was der Entfaltung dient.
Mhm.
Man müsste Gelegenheit haben, sich mal um was zu kümmern. Man müsste ein paar Leute um sich haben, als Kind auch schon, die mal über ein paar ernsthafte Themen mit einem reden. Man müsste mal Gelegenheit haben, auch mal Dinge kennenzulernen, die man normalerweise als Kind so in diesem Allzeitbelustigungsbetrieb, den wir so anbieten, nicht findet. Also ich muss auch mal dem Kind Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen von einer geliebten Person und mal mit auf den Friedhof. Ja, warum nicht? Warum in ein Altersheim? Warum nicht in ein Krankenhaus? Was ist denn das? Was gibt es denn für einen Grund, einem Kind diese Lernmöglichkeiten vorzuenthalten? Das ist Teil des Entfaltungsprozesses, dass es weiß, dass es Krankheiten gibt, dass es Leben und Sterben gibt, geboren werden. So. Und da halten wir die Kinder alle ab davon und stattdessen belästigen wir sie mit unseren Vorstellungen von dem, was sie da aus unserer Sicht unbedingt wissen und lernen müssten.
Ja.
Also, da kann man dann mit diesem einen Satz bedingungsloses Interesse an der Entfaltung des Kindes, kriegen sie Klarheit in alles. Mhm. Sie können auch im Kindergarten sagen, wo ist das hier? Setzen Sie das um. Ich möchte, dass unsere Kinder in diesem Kindergarten diese Art von Liebe erfahren, in Form des bedingungslosen Interesses aller jeweiligen Beteiligten, auch des Hausmeisters, an der Entfaltung dieser Kinder. So, dann überlegen wir, wie das geht. So, wenn wir das nicht wissen, das muss uns gegenseitig erklären. Aber dann brauche ich keine bedürfnisorientierte Erziehung oder autoritative oder was weiß ich was für Methoden. Das sind doch alles nur Techniken. Dass, wenn das nicht aus der Liebe heraus gemacht wird, ist das alles Unsinn.
Ja, es geht um die Haltung dabei, auf jeden Fall.
Ich bin relativ radikal. Also wenn eine Erzieherin, die Kinder im Kindergarten nicht wirklich in dieser Weise mag, die soll lieber Schornsteinfeger werden. Die hat dann im Kindergarten nichts zu suchen. Die richtet ja mehr Schaden an, als dass sie was nützt.
Sie
100-mal akademisch gebildet worden sein. Diese akademische Bildung hat nichts damit zu tun, ob man in der Lage ist, ein Kind zu mögen.
Nee, absolut.
Das könnte man ja nur dann, wenn man sich selber mag. Und wie viele laufen darum und mögen sich selber nicht?
Ja, allerdings, also ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn das jetzt nicht die Erzieherin wäre, sondern eine Nachbarin oder eine Bekannte, würde ich der dann gerne mein Kind anvertrauen? Und da war meine sehr deutliche innere Antwort, nee, auf gar keinen Fall. Weil mir ist ja wichtig, dass mein Kind einen Draht zu dem Menschen hat und sich da irgendwie angenommen fühlt und in Sicherheit.
Aber das sagt jetzt sehr viel über Ihre Beziehung zu den Nachbarinnen.
Nee.
Eigentlich. Weil ich habe Nachbarn, denen würde ich sofort mein Kind anvertrauen.
Ja, ich.
Die sind total toll. Also die können das eigentlich besser als ich.
Ja.
Da will der Kleine auch immer hin.
Ja, also ich habe teils. Es gibt Nachbarn, den habe ich auch schon mein Kind anvertraut, ja. Da will ich das sofort anderen wieder nicht.
Dann ahnen Sie aber auch, dass das unter Umständen für das Kind eine bessere Entfaltungsmöglichkeit bietet, einen Nachmittag einen Tag mit dem Nachbarn zu verbringen. Also wenn der zum Beispiel Angler ist und das Kind mit zum Angeln nimmt oder irgend sowas, als einen Tag in dieser Einrichtung.
Ja.
Bei Menschen, die es nicht wirklich mögen. Das ist so entscheidend. Ein Kind muss das Gefühl haben, nicht von jedem, aber es muss das Gefühl haben, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die es mögen.
Ja.
Und die ein wirkliches Interesse an ihm haben. So, ja. Und wenn ein Kind dieses Gefühl nicht hat und bei übereifrigen Eltern, die das Kind immer zu erziehen wollen und es zum Objekt ihrer Erwartungen und ihrer Belehrung und Maßnahmen und sonst was machen, Bewertung auch noch, bei solchen Eltern fühlt sich das Kind nicht nur gesehen, das spürt auch, dass die kein Interesse an dem Kind haben, sondern eher an der Durchsetzung ihrer eigenen Erwartungen. Und das ist eine Katastrophe. Und da ist es manchmal wenigstens hilfreich, wenn so ein Kind Gelegenheit bekommt, bei einer Tante, bei einem Onkel oder beim Nachbarn wenigstens einmal in der Woche zu erleben, dass es so, wie es ist, doch eigentlich toll ist und gemocht wird. Wenn die Eltern das nicht hinbringen, dann müssen sie es eben anderen übergeben. Aber bitte doch nicht wieder irgendwelchen Dienstleistern, die dafür bezahlt werden, sondern anderen, die Lust darauf haben, die das mögen, die das gerne machen.
Ja.
Dann guckt man sich das auch ein bisschen an und wenn das funktioniert, kann man dann auch das Vertrauen fassen, dass das gut ist, was da läuft.
Ja.
Und wenn man merkt, dass die älteren Herrschaften, denen man dann das Kind anvertraut, sehr fragwürdige Vorstellungen haben, die man eigentlich nicht teilen möchte und wo man auch nicht möchte, dass das Kind sich das aneignet, dann bricht man das Ganze eben auf eine nette Art und Weise ab, indem man sagt, das ist alles toll, ich sehe auch, dass du das Kind magst, aber das, was du dem Kind hier erzählst, ist schwierig. Stell dir mal vor, das soll dann in so einer bunten Welt, in die es hineinwächst, sich mit solchen engen Vorstellungen, wie du sie ihm hier mitgibst, zurechtfinden. Dass er sogar seine engen Vorstellungen nochmal aufmacht.
Mhm. Im Glücksfall,
ja. Doch findet das, weiß ich, was er gerade so für Vorstellungen hat, ja.
Ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, die auch immer mal wieder Thema ist, zum Teil auch bei Klientinnen von mir, da geht es so um Parentifizierung. Also wenn Eltern da die Verantwortung übertragen auf ein Kind oder vielleicht sogar auch unbedingt Freunde von ihrem Kind sein wollen, wie sie da so zustehen.
dann muss man die Eltern fragen, was die für ein Problem haben. So, und dann wird man feststellen, dass sie die Verantwortung offenbar, jedes Kind braucht eine Führungsperson, das geht nicht ohne Führung. Die Kinder wissen noch nicht, wie das alles läuft, denn die brauchen Vorbilder, so heißt das richtige Wort. Und das sollten auch möglichst gute Vorbilder sein, die ihnen wirklich hilfreich sind. Der Einstein hat mal gesagt, ohne Vorbild geht Erziehung überhaupt nicht. Und wenn man es nicht schafft, ein gutes Vorbild zu sein, dann soll man wenigstens ein schlechtes sein. Ja, weil das ist eine tiefe Weisheit drin, weil wenn man das alles so furchtbar macht, dass das Kind sich abwendet, dann fängt das Kind woanders an zu suchen, ob es jemand anders kann.
Ja, schlau.
Also
Kinder sind echt schlau, ne?
ein konkretes Beispiel, ich bin von einem Vater begleitet worden ins Leben, der nicht so sehr Einfühlungsvermögen hatte. Das gibt es ja auch. Und der hat mir dann im Alter von 5 oder 6 hat er versucht, mir das Schwimmen beizubringen. Das war ein authentisches Interesse an meiner Entfaltung. Aber ich hatte das Interesse nicht, dass ich mir jetzt Schwimmen beibringe, dazu normal noch auf dem Dorf, wo es überhaupt keinen See und nichts gab. Und also hatte er das Interesse, war sein Interesse. Der Junge muss jetzt endlich schwimmen lernen. So, ja, gut. Und dann hat er mir so ein Art Leibchen, hieß das damals, das kennt man heute gar nicht mehr, umgebunden und hinten einen Strick dran gemacht. Und dann hat er mich von der Brücke runtergelassen in den
Nein.
Fluss. Ja, hat er oben festgehalten. Und dann hat er mich so reingelassen, dass ich da unten im Fluss rudern musste.
Um Gottes Willen.
Ja, so
Okay.
war das früher. Also so hat man das gemacht und da haben auch viele andere so schwimmen gelernt.
Okay.
So, und dann hat er mich wieder hochgezogen und das war natürlich nicht so sehr hilfreich für mein weiteres Verhältnis zu ihm.
Ja.
Das fand ich ein bisschen sehr lieblos.
Ach,
So, und dann
allerdings.
hat das aber dazu, das ist jetzt, wenn es nicht anders geht, dann ein schlechtes, ne? Habe ich gesagt,
Ja.
das ist es nicht. Und dann habe ich mir irgend so einen Onkel oder einen älteren Jungen gesucht und habe mit dem dann Schwimmen geübt.
Ah ja.
Und da habe ich es gelernt.
Ja.
Ja, aber ich hätte den anderen gar nicht gesucht, wenn der nicht mein Vater mir so ein schlechtes Vorbild geworden wäre.
Ja, das ist so,
Ist verrückt, ne?
das ist bemerkenswert, diese Sichtweise hinzubekommen. Also quasi daraus noch was Gutes zu drehen und zu sagen, okay, aber ich bin dann auf die Suche gegangen. Ne, das, also.
Ja, und vielleicht ist es das, was wir bei unseren Kindern versuchen sollten zu erreichen, dass sie nicht immer das Richtige haben wollen, sondern dass sie auf die Suche gehen, wenn es nicht so ist, wie es sein soll. Und das spüren Kinder sehr, sehr genau,
Ja.
dass man ihnen den Freiraum gibt und sie auch ermutigt, geht dorthin, wo du das findest, was du brauchst.
Ja.
Wenn du gerne mit dem Onkel da zum Angeln gehst, dann machen wir alles, was geht, damit du damit angeln kannst.
Ja.
Ich kenne einen, ich habe einen sehr guten Freund, der hat selber gar keinen Führerschein und der mag auch Autos überhaupt nicht.
Ja.
Und der hat einen Sohn und der hat mit 3, 4 Jahren angefangen, so ein Kinderauto, wo man so drauf rumtritt, so ein Tretauto durch die Gegend in der Wohnung zu fahren und hat sich dabei so viele Fähigkeiten angeeignet, dass der dann auch richtig Auto fahren wollte. Und dann hat er den zu so einem Carport geschafft oder wie das heißt, also jedenfalls, wie heißt das, wo die kleinen Kinder mit so motorgetriebenen Rennautos im Kreis
Ja,
gefahren.
das gibt's auch in manchen Indoor-Spielplätzen und so.
So, und dann ist er dahin und dann war der so gut, dass die dort vorhandenen Trainer oder Ausbilder oder was das waren, die haben
Ach, so eine
gesagt, ja, der ist
Kartbahn,
ja
richtig. Ah,
Kartbahn, ja, genau.
ja.
Und dann haben die gesagt, das ist ja ein Hochtalentierter. So einen haben wir überhaupt noch nicht
Echt?
gehabt. Der ist ja 5 Jahre weiter als die anderen.
Ist ja verrückt.
Und damit war das Programm klar. Der Vater konnte da nicht anders, als dass er den Sohn auf diesem Weg begleitet. Das wäre furchtbar gewesen, wenn er gesagt hätte, Autos sind scheiße und das will ich nicht.
Ja.
Hätte der Junge vielleicht nie wieder irgendwas gewollt.
Ja.
So, jetzt klingelt bei mir das
Ich hab's gehört. Ich hab's
unten.
gehört. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben ein schönes Gespräch geführt. Ich hoffe, denen, die uns zugehört haben und zugeschaut haben, hat es auch gefallen.
Ja, das hoffe
Ich
ich auch.
wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank.
Hui, ja, da mussten wir jetzt dann doch relativ abrupt abbrechen. Dann war die Zeit einfach rum. Aber ich bin einfach total dankbar und froh, dass er sich überhaupt diese Zeit genommen hat. Und dass wir einfach über einige Dinge sprechen konnten, dass er seine Sichtweise gesagt hat. Weiß nicht, wie es euch geht, ob da was dabei war, was für euch unbequem ist, was euch irgendwie vielleicht im Halse stecken bleibt, was euch bestärkt, bestätigt hat, was neue Impulse gegeben hat. Ich habe auf jeden Fall, ich nehme das hier gerade auf direkt nach dem Gespräch und bin gespannt, das nochmal zu hören und auch nochmal für mich zu sortieren, was er da alles gesagt hat und wie ich das, ja, wie ich das so in meinen Alltag und in mein Leben und in mein Herz gut integrieren kann. Bei vielem hat er mir aus der Seele gesprochen. Bei manch anderen Sachen muss und möchte ich vielleicht auch einfach nochmal drüber nachdenken. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Ja, wenn ihr mögt, hört gerne weiter, noch ältere Folgen oder die neuen, die dazukommen, und könnt gerne meinen Podcast abonnieren. Ich freue mich immer über Bewertungen, Rezensionen. Bei Spotify sind es Kommentare und natürlich Sterne. Am liebsten 5, ist klar, ne? Also alles Liebe für euch und dann bis zur nächsten Folge.